ARD.
Afghanistan ist im Jahr 2023 wieder ein Talibanistan. Das Land ist zurückkatapultiert worden in die Vergangenheit. Bedeutet das jetzt, dass fast 20 Jahre massiver ausländischer Truppenpräsenz, Präsenz auch der Bundeswehr, nicht viel mehr war als eine Zwischenepisode?
Es stellt sich die Frage, wie all das angefangen hat. Diese Frage stellen wir in dieser neuen Staffel unserer Podcast-Serie. Und welche Fehler damals schon passiert sind, dass es so endete, wie es endete bei Taliban 2.0.
Und als ich dann gesehen habe, dass Kabul gefallen ist, da habe ich gesessen, ich war wütend, ich war zornig. Wie alle anderen Veteranen, Einsatzveteranen, saßen wir alle vor den Fernsehern und haben mit großen Augen gesehen, was da in Kabul passiert, als Kabul und Afghanistan gefallen ist in die Hände der Taliban. Und danach hätte ich mir von der Politik wenigstens die Cojones gewünscht, zu sagen, irgendwas, hier, tut uns leid, Entschuldigung, wir haben Scheiße gebaut oder wir haben es verkackt, irgendwas. Und das macht mich zornig.
Killed in Action. Staffel 3. Mission ohne Ziel. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 1. Es war wie ein Blitz.
Ich bin wirklich wütend und viele meiner Einsatzveteranen sind zornig auf das. Wir von der Politik keine Antwort bekommen. Bis heute nicht.
Robert Müller ist Afghanistan-Veteran, er kämpft seinen eigenen Kampf, er ist mit einer schweren Erkrankung der posttraumatischen Belastungsstörung PTBS zurückgekommen aus dem Afghanistan-Einsatz, gehörte zum ersten Kontingent damals und er wird die Bilder nicht los, die Bilder in seinem Kopf, die er mitgebracht hat und er wird uns noch durch die ganze Staffel begleiten.
Du musstest ja im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus, Christoph, um Robert Müller zu besuchen. Er lebt heute sehr zurückgezogen im Wallis in der Schweiz, also in den Bergen, die er eigentlich gar nicht mag, hat er dir erzählt. Er hat diese Gewaltmärsche mit der Bundeswehr durch die Berge gehasst, aber er sagt auch:
Ich komme hier an, ich kann hier ankommen und ich kann hier als Robert wahrgenommen werden und nicht als Soldat, als Kranker, als irgendjemand anders. Und hier bin ich einfach Robert.
Um aber das ja unzweifelhaft desaströse Ende dieses Afghanistan-Einsatzes wirklich zu verstehen, um also auch Antworten auf Roberts Anklage an die Adresse der Politik zu finden, müssen wir eigentlich aus den Bergen in die Ebene zurück. Wir müssen noch tiefer hinab, wir müssen an die Wurzel, an den Beginn dieses Einsatzes 2001.
Und uns eben fragen, wie hat dieser Einsatz begonnen? Wie unvorbereitet war die Bundeswehr damals und die Gesellschaft Deutschlands auch? Ab wann ist etwas schiefgelaufen? Passierten entscheidende Fehler vielleicht schon zu Beginn? Und daraus abgeleitet natürlich die Frage, wie soll das für künftige Einsätze aussehen? Und das sind genau die Fragen, die sich auch die Enquetekommission des Bundestages jetzt für ihren Zwischenbericht gestellt hat.
Für mich war klar, jetzt passiert hier etwas in der Welt. Also ich meine, da fliegen Flugzeuge in Hochhäuser und da sterben Menschen auf brutalste Art und Weise. Und das werden die Amerikaner niemals so hinnehmen. Und unabhängig davon, wer wann wie wo was gemacht hat, war klar für uns, hier passiert etwas, was uns auch einholen wird.
9/11, der 11. September 2001, dieser terroristische Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika und die westliche Welt war in der Tat ein Angriff, der sich einbrannte und der nicht nur Soldat Robert einholen wird.
Dieser Anschlag auf das World Trade Center in New York mit fast 3000 Toten ist eigentlich der Ausgangspunkt für alles, was uns in diesen 5 Folgen jetzt beschäftigen wird.
Also das war für uns schon klar, dass das ein Angriff nicht nur auf die Amerikaner, sondern auf dann das ganze westliche System ist.
So hat es Hans-Joachim Derr erlebt. Echter Vollblutdiplomat, großer, schlanker Typ. Mich hatte er irgendwie, als wir ihn da gemeinsam zum Vorgespräch in Berlin getroffen haben, irgendwie sofort an den ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker erinnert, mit seinem weißen, gescheitelten Haar, Das erschien mir doch sehr ähnlich.
Ja, und er war auf jeden Fall einer der wenigen im Auswärtigen Amt, die sich in der Region sehr gut auskannten. Noch wenige Wochen vorher war Botschafter in Pakistan, hat in der Zeit mit den Taliban gesprochen, wusste, wie sie tickten, wie sie dachten, als sich dann dieser Anschlag vor seinen Augen abspielte und er gerade im Auswärtigen Amt war.
Ich erinnere mich, dass ich bei irgendwelchen Bewegungen im Amt plötzlich auf einem Fernseher das gesehen habe, wo alle gebannt drauf starten und selber auch es gar nicht glauben konnte. Ich habe gedacht, da läuft ein Fiction-Film. Und na gut, und dann war klar, dass was für eine Dimension das hatte.
Einige der Kontakte waren für Hans-Joachim Derr in seiner Zeit als Botschafter in Pakistan auch heikel, als er sich mit den Taliban traf und einmal, so erzählte er, sich fast verschätzt hätte, als er mit dem damaligen EU-Botschafter zusammen bei einem der Kontakte Gräueltaten der Extremisten ansprach.
Da haben sie dann, als sie es wieder erobert haben, an die 2000 männliche Einwohner ermordet. Und das habe ich angesprochen gegenüber Mullah Hassan. Und dann hat er das erstmal bestritten. Und dann habe ich gesagt, nein, wir haben eine Liste von 2000 Namen von Leuten, die von Taliban erschossen worden sind. Da hat er ein wütend rotes Gesicht bekommen und ist aus dem Raum gerannt. Und ich habe gedacht, wie blöd bist du gewesen, sowas so zu sagen. Jetzt das Nächste, was passiert, da kommt jemand rein mit der Kalaschnikow und ratatatam. Und dann haben wir eine Stunde da gesessen und uns ungemütlich gefühlt. Und dann kam jemand mit einer Tasse Tee und dann war das Signal aufzubrechen und nach Hause zu fahren.
Eine zweite wichtige Schlüsselfigur, Karl Hubertus von Butler. Er sollte das erste deutsche Einsatzkontingent der Bundeswehr als General führen.
Und Karl Hubertus von Butler hat uns ja zum Interview auf dem Landsitz seiner Familie bei Coburg, also in Oberfranken, empfangen. Draußen die Ställe, die Ländereien, aber drin im Haus war deutlich zu spüren, für uns beide, glaube ich, wie sehr ihn diese Einsätze in Afghanistan geprägt haben, wie sehr sie ihn nach wie vor beschäftigen. Direkt am Eingang hängt zum Beispiel eingerahmt ein Dankeschreiben der afghanischen Übersetzer aus dem Jahr 2002 auf Deutsch und in der Landessprache. Ein Zitat daraus: Wir, die Übersetzer, danken Ihnen im Namen der Bevölkerung von Afghanistan für Ihre Hilfe.
Doch das kam später, der Auslöser für ihn und für den Einsatz der Bundeswehr, 9/11. Und an diesem Tag befand sich der General gerade auf einem Truppenübungsplatz in der Nähe von Bielefeld, als dann auch er beobachtete, wie die Terroristen die Flugzeuge ins World Trade Center steuerten.
Und wir rasten zurück ins Lager und bekamen dort noch die Bilder mit, nahezu live, wie das zweite Flugzeug in den Turm hineinrauschte. Und es war wie ein Blitz, dass wir alle das Gefühl hatten, jetzt passiert irgendetwas ganz, ganz Fürchterliches, ganz Großes und vielleicht betrifft's uns auch.
Man muss sich klar machen, das war zu einer Zeit, als Afghanistan nicht im Mittelpunkt des deutschen Bewusstseins stand. Man schon einiges wusste über die Taliban, dass sie mit harter Hand regieren, keine Filme duldeten, keine Musik, dass Frauen ans Haus gefesselt waren oder nur in Ganzkörperverschleierung raus durften, dass es auch Hinrichtungen gab, harsche Strafen nach islamischem Recht.
Aber so richtig aufmerksam geworden auf dieses weitgehend unbekannte Land irgendwo im Herzen Asiens sind viele erst, als die Taliban im Frühjahr 2001, also noch vor 9/11, die Buddha-Statuen im Bamiyan-Tal sprengten. Wenn man dorthin reist, sieht man heute noch die leeren Höhlen, wo die Buddhas einst standen, im Fels, aber sonst?
Also Afghanistan war für mich, um ehrlich zu sein, wie wahrscheinlich für viele andere, auch eine Randnotiz in der Weltgeschichte.
In den Jahren, als die Taliban regierten, 1998, um genau zu sein, kam unser Soldat Robert zur Bundeswehr, was er zunächst eigentlich gar nicht gewollt hatte. Das hat er dir ja oben in den Bergen auch so erzählt.
Ja, sein erster Beruf und sein erstes Berufsziel war Koch. Er war in der Ausbildung und eigentlich wollte sein Chef schon mit ihm planen. Aber dann kam der Einberufungsbescheid und es ging zu den Fallschirmjägern, was zur Berufung wurde für ihn.
Die Weltpolitik damals als 18-, 20-Jähriger, das hat mich nicht interessiert. Und als ich dann zur Bundeswehr gegangen bin, war auch dort für mich das alles kein Thema.
Robert kommt ja aus einer Soldatenfamilie. Sein Vater, sein Onkel, sein Großvater, die waren alle bei der Nationalen Volksarmee der DDR gewesen. Aber das Ausland, die Welt da draußen, das schien für ihn alles doch noch sehr weit weg.
Für mich war die Welt rosa. Zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich gestehen, hätte mir nie vorstellen können, was Krieg überhaupt bedeutet oder dass das mal für mich irgendwann ein Thema wird. Aber es kam dann schneller, als ich gedacht habe.
Schon im Jahr nach seiner Einberufung geht es für Robert in den Kosovo. Und auch dort gab es schon Szenen und Erlebnisse, die ihn traumatisiert haben, die ihn vorgeprägt haben für solche Einsätze.
Wie war denn das bei eurem Interview eigentlich? Hat er das alles so relativ flüssig und trocken so runtererzählt oder musstet ihr Pause machen, musste er sich immer mal wieder zurückziehen, weil ihn das noch belastet?
Man merkte schon, wie diese Bilder tatsächlich wiederkamen, obwohl es eine sehr surreale Szenerie war. Wir sitzen da im Hintergrund das Matterhorn, eher zurückgezogen als Hausmeister eines Hotels in den Bergen, um abzuschalten, rauszukommen aus der deutschen Soldatenwelt. Und dann merkte man aber mit jeder Episode und mit jeder Erzählung, dass das wieder wach wird und immer noch lebt, auch nach den langen Jahren, die seitdem vergangen sind.
Was mich ja nachhaltig beeindruckt hat, ist, dass Robert sich offenbar ein ganz besonderes T-Shirt für euer Interview.
Karma kommt, Karma regelt, stand auf dem T-Shirt und danach habe ich ihn auch gefragt.
Karma kommt, Karma regelt.
Das heißt, du glaubst ein Stück weit an Schicksal, Vorbestimmung?
Ja, irgendwas.
Ist an eine höhere Macht, irgendeine.
Irgendwas, irgendjemand sieht ja schon gerade. Oder irgendetwas in dem Fall.
Dass das Karma in Afghanistan irgendetwas geregelt hätte in den Jahrzehnten zwischen 1980 und 2000, das kann man jetzt wirklich nicht sagen.
Es herrschte blutiger Bürgerkrieg, nachdem die Mudschahedin, die Kämpfer gegen die sowjetischen Besatzer, die Rote Armee aus Afghanistan vertrieben hatte. Und das war für den Westen der entscheidende Punkt. Und sie haben sich dann bekriegt jahrelang und haben damit den Grundstein gelegt für die spätere Machtübernahme der Taliban.
Es gibt aus meiner Sicht diesen wunderbaren Hollywood-Film Charlie Wilson's War mit Tom Hanks in der Hauptrolle, in dem das genau geschildert wird, wie der Westen die Sowjets sozusagen bezwang, wie die Mudschahedin mit westlicher Hilfe die Sowjets aus dem Land vertrieben, aber danach Afghanistan eigentlich sträflich im Stich gelassen wurde vom Westen.
Wir haben natürlich, das wissen auch die wenigsten, wir haben hinter und neben den Amerikanern sehr intensiv die Mudschahedin unterstützt in ihrem Kampf gegen die sowjetische Besatzung. Aber wir haben eben auch, wie alle anderen im Westen, als dann die Russen abgezogen sind, gesagt, wunderbar für euch Afghanen, jetzt macht mal schön, now you are on your own, wie man auf Englisch sagt. Und das war, glaube ich, einer der ganz großen Fehler in der Afghanistan-Politik über die langen Jahre hin, weil das dann geführt hat zu diesem fürchterlichen Bürgerkrieg, der Selbstzerfleischung der Afghanen untereinander, die dann in den Sattel gehoben hat, die Taliban.
Der Westen an der Spitze, die Vereinigten Staaten von Amerika, die früher uns Afghanen als Freiheitskämpfer und sowas betrachtet haben, haben uns mit vielen terroristischen Gruppierungen, Al-Qaida-Führer etc. allein gelassen. Und der Mangel an Interesse im Westen in Bezug auf Afghanistan war enorm, bis das 9-11 geschah in Afghanistan.
Das sagt Rangin Dadfas-Banta, der spätere Berater und Außenminister von Präsident Hamid Karzai, bis 9-11 geschah. Und damit änderte sich die Wahrnehmung schlagartig. Denn die Taliban hatten Osama Bin Laden Unterschlupf gewährt. Der Al-Qaida-Chef verbreitete seine Botschaften aus der Höhle in Afghanistan an die Welt.
Ich war damals selber noch in der Ausbildung, in der journalistischen, war gerade in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio. Natürlich war das ein Tag, den auch ich nie vergessen werde. Draußen herrschte verständlicherweise große Hektik, Sicherheitsmaßnahmen, die höchste Alarmstufe wurde ausgerufen. Es herrschte Bestürzung, Trauer und die deutsche Politik wurde von all dem ja wirklich kalt erwischt. Die 90er Jahre waren geprägt von Euphorie nach dem Mauerfall. Der Ost-West-Konflikt war zu Ende. Man diskutierte darüber, ob Russland nicht eventuell eines Tages NATO-Mitglied werden könnte. Und das alles, also diese Aufbruchsstimmung, die schien mit einem Mal wie weggewischt.
Sehr unmittelbar miterlebt hat das damals Martin Kobler, der Büroleiter von Außenminister Joschka Fischer, der dann plötzlich von einer Krisensitzung zur nächsten eilte.
Das waren schon bewegende Momente. Und dann hat Fischer auch gleich mit Schröder telefoniert, um sich hier abzustimmen, was man denn jetzt so macht.
Und was war die erste Reaktion und die erste Einschätzung auch was es für die Bundesregierung bedeuten könnte?
Das war schon das Gefühl, es wird jetzt nichts mehr so sein, wie es früher war. Ja, also ich erinnere mich noch an Botschafter Ischinger, der ja nur ein paar Tage vorher in Washington angetreten ist. Und er hat das gleich mit Pearl Harbor verglichen.
Ich wurde damals tatsächlich zu dieser ja historischen Pressekonferenz mit Kanzler Gerhard Schröder und Außenminister Joschka Fischer im Kanzleramt geschickt. Erinnere mich noch, dass Fischer daneben Schröder stand und bevor es richtig losging, noch verstohlen Nachrichten auf seinem Mobiltelefon gelesen hat.
Und Schröder sprach dann die Worte, hinter die es kein Zurück mehr gab.
Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert.
Dann gab es diese bangen Wochen des Wartens, dass die USA sich wehren würden, war klar, nur eben nicht genau wie.
Nach 9-11 verlangten die USA von den Taliban zunächst, Osama Bin Laden auszuliefern, doch die weigerten sich. Einem Gast, dem man einmal Gastfreundschaft angeboten hatte, entzieht man sie nicht mehr.
Das war mir klar, dass Taliban das nicht machen würden, weil die persönliche und organisatorische Verbindungen und ideologische Affinitäten so groß waren, das konnte nicht passieren.
Tag für Tag wurde klarer, die Taliban liefern Osama Bin Laden nicht aus. Die USA wollten ihre Suche nach Bin Laden aber intensivieren und am 7. Oktober 2001 erfolgte dann der Angriff der USA in Unterstützung der Nordallianz, dem zentralen Bündnis gegen die Taliban in Afghanistan.
Das Ergebnis war, schon nach wenigen Wochen, die Taliban wurden aus dem Amt gefegt. Die Nordallianz, also die erbitterten Gegner der Extremisten, die zogen, unterstützt von den USA, triumphal in Kabul ein. Das war eine Befreiung im wahrsten Sinne des Wortes und das hat hautnah miterlebt damals Nader Naderi. Der war politischer Aktivist und hatte auch schon versucht, als Student für Demokratisierung einzutreten, auch unter der Herrschaft der Taliban.
Loud, loud music and it was a different, like a nation rebirth.
Euphorie, Freude, Feiern auf den Straßen der Hauptstadt, die Friseure überfüllt, die Bärte wurden abrasiert. Und das Ganze bei Musik, lauter Musik. So hat mir Naderi mit glänzenden Augen die Atmosphäre damals beschrieben.
Er hat ja von der Wiedergeburt einer Nation tatsächlich gesprochen. Und das muss gerade für Frauen wie Shukriya Barakzai wirklich ein Gefühl der Befreiung und ein überwältigendes Gefühl gewesen sein.
Daran hat sie sich auch sehr lebhaft erinnert, als ich sie in London getroffen habe, wohin sie geflohen ist, ins Exil, wo sie inzwischen lebt, aber sich immer noch, wie damals als junge Frau, engagiert für Demokratie in Afghanistan, für Frauenrechte, für Menschenrechte.
Heute im Exil, damals wurde Shukriya Barakzai, als Hamid Karzai Präsident war, dann auch Parlamentsabgeordnete. Die hat sich gefreut, dass die Taliban praktisch sich kampflos ja ergeben haben. Aber sie hat auch gesehen, dass einige Verhaltensweisen eben nicht über Nacht verschwinden.
Every single teacher, where they live in Kabul, they went back to the school. Students came.
Alle Lehrer in Kabul gingen zurück in die Schule.
Of course, there was no table, no chair, no book or notebooks.
Natürlich gab es keinen Tisch, keinen Stuhl, kein Buch, kein Heft.
But something with the name of education
started. Aber so etwas wie something. Unterricht begann.
There was a long queue in barbershop where people are these false beard was been cut.
Es gab lange Schlangen vor den Friseurläden, wo die Leute die Bärte abrasierten, die zuvor Pflicht waren.
When I sit on the car and my driver
Ich setzte mich auf den Rücksitz meines Wagens und der Fahrer drehte sich um und sagte:
Sister, you forgot your burqa.
Schwester, du hast deine Burka vergessen. Ich sagte, wie bitte? Ich sagte, es ist vorbei. Die Burka gehört nicht zu meiner Tradition.
But anyway, so that was the question. I was being questioned by my driver. Where is my burqa?
Ich wurde von meinem Fahrer zur Rede gestellt, wo meine Burka ist.
Auf der Taliban.
Dieser Ganzkörperschleier, sagt Shukriya Barakzai, habe eigentlich in Afghanistan überhaupt gar keine Tradition gehabt. Es gab ein anderes Schlüsselerlebnis mit einer Burka für Barakzai, wie sie dir in London erzählt hat.
Ja, denn in der Taliban-Herrschaft ging sie in einer Burka steckend mit ihrer Tochter zum Arzt, aber eben nicht in männlicher Begleitung und wurde deshalb auf offener Straße von den Hardlinern verprügelt.
When I came home, I was really in a, I was been traumatized.
Als ich nach Hause kam, war ich wirklich, ich war traumatisiert.
For 3 days. Like non-stop crying.
3 Tage lang habe ich ununterbrochen geweint.
I was shocked, really. It was
Und ich stand unter Schock. einem schlimmen Schock.
But I was been questioning myself. I was been asking myself.
Aber dann habe ich mich gefragt,
who I am,
wer bin ich?
What's my responsibility?
Und worin liegt meine Verantwortung?
And that's made me to be someone different.
Das hat einen veränderten Menschen aus mir gemacht.
That was the what I am today is the result of the lash I had during 90s.
Was ich heute bin, ist das Ergebnis der Schläge, die ich in den 90er Jahren eingesteckt habe.
And then I turn to be a strong person.
Und dann habe ich mich in eine starke Person mit weniger Angst verwandelt und habe die Untergrundschule gestartet, von meinem Zuhause aus, meinem eigenen Haus.
Das war der Moment, das Schlüsselerlebnis, das Shukriya Barakzai zur Kämpferin werden ließ, die dann eine illegale Untergrundschule für Mädchen unter den Taliban gegründet hat.
Eine unglaubliche Befreiung für sie, dass die Taliban weg waren, überhaupt ja große Euphorie, aber eben auch eine trügerische, wie uns viele unserer Gesprächspartner erzählt haben. Thomas Ruttig, ehemaliger UN-Diplomat, einer der besten deutschen Kenner des Landes, sagt, ja, die Taliban schienen nur, sich fast mehr oder weniger kampflos ergeben zu haben.
Aber es war schon klar, dass die Taliban ja nicht verschwunden waren. Sie waren vor den Bombardements, hatten sich zurückgezogen, haben ja noch eine Weile in Kandahar ausgehalten, allerdings auch ohne Kämpfe. Aber sie zogen sich eben zu Teilen auch in die Gebiete zurück, aus denen sie kamen. Das, was das amerikanische Militär später die Dusty Districts, die staubigen Distrikte abseits der großen Straßen genannt haben, um die sich auch niemand groß gekümmert hat. Und die haben gewartet, wie alle anderen auch.
Die Taliban hatten sich zurückgezogen in die sogenannten Stammesgebiete, teilweise auch ins Nachbarland Pakistan, wo sie Unterschlupf fanden. Osama bin Laden, der Terrorchef, war auch nicht gefunden. Das passierte erst sehr viel später, 2011, ja dann in einer pakistanischen Garnisonsstadt.
Und der Antiterrorkampf, die Suche nach Bin Laden und seinem Netzwerk, das war ja die Begründung für die Solidarität mit den USA, den Antiterrorkampf, der erstmals in der Geschichte dann dazu führte, dass der NATO-Bündnisfall ausgelöst wurde. Wie ernst, das war jetzt die Frage, würden es die Deutschen nehmen mit der uneingeschränkten Solidarität?
Es wurde eigentlich ziemlich schnell klar, dass Deutschland damit auch militärisch sich würde engagieren müssen. In dieser Situation nicht an der Seite der USA zu stehen, das wäre kaum möglich gewesen. Und so hat es sich auch herauskristallisiert, dass es auf General Karl Hubertus von Butler und seine Truppe hinauslaufen würde, das erste Kontingent in Afghanistan zu stellen.
Der ganze Prozess, der dann anlief, war der schwierige deutsche Prozess, um in Einsätze zu gehen, nämlich dahingehend, dass bevor die politische Entscheidung gefallen war, eigentlich militärisch noch nicht gehandelt werden konnte. Sonst wäre die Gefahr da gewesen, so hat man es zumindest damals gesehen, dass wir als Militär politische Prozesse unterlaufen. Und dieses Hin und Her war im Grunde genommen so negativ für uns, dass wir ständig Zeit verloren haben in der Vorbereitung. Und wenn dann die politische Entscheidung gefallen war, Deutschland geht mit, dann konnte es der politischen Zeit wiederum nicht schnell genug gehen, im Einsatzland deutsche Soldaten zu sehen. Und das führte in Konsequenz dazu, dass man sich nicht vorbereiten konnte, dann sozusagen überhastet, Rucksäcke und Ähnliches zusammenraffend, ins Einsatzland geht, um dort entsprechende Verantwortung zu tragen.
General von Butler hat uns erzählt, wie intensiv innerhalb der Truppe, gerade in seiner Einheit, im Grunde täglich Ende 2001 darüber gesprochen wurde, was jetzt wohl kommen würde.
Gegen Mitte November bekamen wir Klarheit und ich bekam das Signal, wenn Truppen gehen, dann seid ihr's. Mitte November.
Und das war vor dem offiziellen Beschluss auf der Petersberg-Konferenz, dass man überhaupt eine solche Unterstützungstruppe haben wollte als afghanische Verantwortliche.
Und ab dem Moment haben wir uns vorbereitet. Aber das war immer noch eine Vorbereitung, ich nenne es mal mehr oder weniger im Geheimen, weil es immer noch nicht groß erscheinen durfte. Deutsche Soldaten werden nach Afghanistan gehen, weil ja der politische Beschluss noch gar nicht da war. Und das war sehr verkrampft und ich denke, da müssen wir und haben wir auch gelernt, sowohl von politischer Seite wie auch von militärischer Seite, dass man doch Soldaten sich vorbereiten lassen kann, ob sie dann letztlich in Einsatz gehen, ob entsprechend so beschlossen wird, politisch oder nicht, ist ein anderer Punkt. Aber es darf doch keine Sekunde an Vorbereitung verloren gehen. Und hier ist sehr viel für uns verloren gegangen, sodass wir eigentlich dann letztlich überhaupt keine Chance hatten, mit anderen Kräften oder mit unseren eigenen Kräften entsprechende Vorbereitungen in dem Sinne zu machen, dass wir beispielsweise Operationen durchgeübt hätten, Szenarien durchgeübt hätten, international Verbindung aufgenommen hätten mit den Kräften. Unsere Vorbereitung beschloss sich eigentlich darin, in persönlichen Dingen, dass man also mit der Familie nochmal gesprochen hat, seine fünf Sachen zusammen hatte, seinen Rucksack gepackt hatte, aber viel mehr war es nicht. Man hat dann natürlich das ein oder andere Buch gelesen, berühmte Buch Taliban oder
Ahmed Rashid.
Nach Afghanistan geht Gott nur zum Weinen. Diese Bücher hat man gelesen, um einigermaßen schlau zu sein. Wir haben auch von Ethnologen noch einige Informationen bekommen, aber es war eine sehr holprige Vorbereitung, um es auf gut Deutsch zu sagen.
Ein Beschluss stand bereits, und zwar der, dass sich Deutschland an der US-geführten Operation Enduring Freedom beteiligen würde, vom Bundestag am 16. November 2001 beschlossen. Konkret hieß das, Soldaten der Spezialkräfte des KSK machten sich auf Jagd nach Al-Qaida.
Das war eine durchaus umstrittene Entscheidung. Sie wurde deshalb auch nur mit knapper Mehrheit vom Bundestag beschlossen damals. Anders war das dann später bei der Afghanistan-Schutztruppe, die dann auch General von Butler und Soldat Robert nach Afghanistan führen sollte.
Robert machte in diesen Tagen seine Ausbildung zum Hundeführer und in der Zeit lernte er auch seinen Begleiter kennen für die nächsten Jahre, seinen Hund Idor.
Wobei das zwischen den beiden ja nur fast Liebe auf den ersten Blick war.
Und es war, ich glaube, Liebe auf den zweiten Blick, weil ich habe mich erst nicht in den Zwinger getraut. Es war so, sechs gestandene Fallschirmjäger stehen vor sechs Hunden, jeder in einem Zwinger. Und dann hieß es von den Ausbildern, ihr geht jetzt da rein, leint den Hund an und dann geht ihr mal eine Runde Gassi. Und ich hatte ja vorher noch nie einen Hund an der Leine. Und dann steht da so ein gefühlt großer belgischer Schäferhund, stocksteif, und guckt mich an. Und ich wusste, wenn der so steif ist, dann ist er nicht freundlich gestimmt. Und,
ist er nicht entspannt.
Ist er nicht entspannt. Und so war ich auch nicht entspannt. Ich habe ein bisschen Angst gehabt und habe ihn an die Leine genommen und das Eis war gebrochen. Und er wurde mein bester Freund.
Und du meinst das auch. Du meinst nicht mein bester tierischer Freund, sondern du meinst das als bester Freund im Leben.
Idor ist neben Lancer, mein Buddy, mein bester Freund. Idor und ich, wir haben eine ganz besondere Verbindung zueinander. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Ohne ihn würde ich hier heute nicht sitzen.
Im politischen Berlin jagte eine Krisensitzung die nächste. Und mittendrin war Hans-Joachim Derr der Diplomat, der sich in den Krisenstab einfach reingesetzt hat. Mit relativ frischer Erfahrung als Ex-Botschafter in Pakistan, als der ja auch für Afghanistan zuständig war.
Es hat mich keiner rausgeschickt. Und ich glaube, ich habe in der dritten Runde, nachdem ich zwei, dreimal dann also von hinten aus der hinteren Reihe meine Hand gehoben hatte und gesagt hat, da könnte ich ganz konkret was zu sagen, weil ich eben so lange da war und in Afghanistan und mit den Taliban geredet. Und da hat sich dann der Außenminister Fischer ist in sich gesunken und hat gesagt, ich glaube, wir brauchen jetzt einen hauptamtlichen Afghanistan-Beauftragten. Dann hat er noch eine Kunstpause gemacht, der Fischer, und gesagt, und ich glaube, ich weiß auch schon, wer das machen könnte. Und dann steigt die Spannung im Raum, alle gucken sich an und dann, an wen denkt er wohl? Und dann hat er noch eine kleine Pause gemacht und gesagt, und ich glaube, derjenige ist sogar hier im Raum. Und dann stieg die Spannung ins Ungeheure und dann dreht er sich lachend zu mir um und sagt, Herr Derr, sind Sie bereit, das zu machen? Sie haben offensichtlich ganz konkrete Afghanistan-Erfahrungen jüngsten Datums und das könnten Sie ja vielleicht machen. Da habe ich gesagt, ja.
Würden Sie denn sagen, zu dem Zeitpunkt war in der Bundesregierung allgemein und im AA im Besonderen eine große Afghanistan-Kompetenz? Viele Leute, die das Land kannten, die die Verhältnisse kannten, die die Sprachen sprachen?
Nein, ich glaube, Afghanistan war bekannt als natürlich ganz wirklich schlimmes Problem, aber eigentlich in einer Situation, wo man nicht gesehen hat, was man da groß machen kann. Und es war absolut im Schatten aller anderen Sachen.
Das deckt sich also mit den Einschätzungen General von Butlers. Also halten wir erstmal fest, Zeit zur Vorbereitung auf einen solchen Einsatz gab es nicht wirklich und die Afghanistan-Kenntnisse waren auch eher spärlich gesät.
Und das mit einer Bundeswehr, die, wie wir heute wissen, mit ihren Einsätzen auf dem Balkan zwar schon Erfahrungen im Ausland gesammelt hat, aber eigentlich schon überlastet, überdehnt war. Das hat uns beiden Winfried Nachtwey erzählt.
Der grüne Abgeordnete hat ja wirklich akribisch Tagebuch geführt über den Afghanistan-Einsatz, ist sowieso so eine Art wandelndes Lexikon, was den Ablauf dieser Mission angeht, auch jetzt noch im Ruhestand.
Wenn Sie sagen, saftig ausgelastet, dann sprechen Sie ein Kernproblem an, dass nämlich ja auch militärisch Deutschland da eigentlich nicht wirklich vorbereitet in diesen Einsatz ging, richtig?
Ja, das in verschiedener Hinsicht, aber es ist ja auch das Ereignis von 9/11, war der Schock aus sprichwörtlich heiterem Himmel. Und dafür hatte man nicht die Kräfte. Hätte man 2 Monate vorher hier in Berlin jemand gesagt, ach, lass uns doch mal Gedanken machen über Afghanistan. Du spinnst ja.
Also es war klar, es würde mit einem großen Kontingent nach Afghanistan gehen. Spezialkräfte waren ja schon dort. Aber gab es denn Klarheit über die Ziele? Fehlanzeige, mein Rückblicken zumindest Shukriya Barakzai.
It's just because 9/11 happened. No one was been prepared to be in Afghanistan.
Niemand war darauf vorbereitet, nach Afghanistan zu kommen.
So after 9/11, something happened and they think, okay, let's go to Afghanistan.
Nach 9/11 haben sie sich gedacht, okay, lasst uns nach Afghanistan gehen.
But there was no institution or no one to make all those effort to be a unified effort.
Aber es gab keine Institution, niemanden, die daraus eine gemeinsame Anstrengung gemacht hätte.
There was no goal. Which kind of Afghanistan they like to have.
Es gab kein Ziel, welche Art von Afghanistan sie haben wollten.
Or there's no plan or strategy for Afghanistan from the very beginning.
Es gab keinen Plan, keine Strategie für Afghanistan von Anfang an.
From the very beginning.
Und Sie würden sagen, niemand hatte einen Plan, nicht die Amerikaner und niemand sonst?
No one had the idea.
Niemand hatte den. No. Niemand.
Der Versuch, eine gemeinsame Idee zu schmieden, eine Zukunft für Afghanistan zu entwerfen, sollte in Deutschland unternommen werden. In Bonn bei der Konferenz auf dem Petersberg. Eine wichtige Konferenz, an der du ja selber teilgenommen hast, Christoph. Eine Konferenz, an die sich große Hoffnungen knüpften. Aber konnte man denen gerecht werden oder wurde in Bonn der Grundstein eigentlich fürs spätere Scheitern gelegt?
Das ist Thema der nächsten Folge. Killed in Action, Staffel 3, Mission ohne Ziel.
Killed in Action. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Mit Maja Schöne. Technische Realisation: Christian Alpen, Nicole Graul und Sebastian Ohm. Die Regie hatte Nikolai von Koslowski, die Redaktion Ulrike Thoma. Killed in Action ist ein Podcast von NDR Info, in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und hier noch ein Podcast-Tipp von uns.
Ich bin Markus Engert und in diesem Podcast geht es um einen der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm.
Das Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen, ich glaube, wir haben hier eine Explosion.
Getroffen sind die Nord Stream Pipelines, gefunden werden 4 Lecks.
Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten
sich. Die schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein 4. Leck an den beiden Nord Stream Pipelines entdeckt.
Wer könnte das dann tatsächlich gemacht haben?
If Russia invades,
es müssen die Amerikaner gewesen sein.
There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
Die anderen sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein.
Reporterinnen und Reporter der ARD, von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden, wer sprengte die Nord Stream Pipelines?
Tatort Ostsee. Jetzt abonnieren, damit ihr keine der 5 Folgen verpasst.